Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Also ich meine damit nicht meine Predigt, sondern ich meine den Bibeltext natürlich, den ich euch jetzt gleich vorlesen möchte. Und ich frage ganz bewusst mal, seid ihr bereit dafür? Wir haben in den letzten Wochen immer mal einiges gehört über das Wort Gottes, über das, was er offenbart hat und das, was auch in dieser Bibel steht und wo wir davon überzeugt sind, dass da sein Wille drinsteckt, dass sein persönliches Wort für uns auch immer wieder darin steckt. Und er es mit seinem Heiligen Geist uns immer wieder ganz neu aufschließt und neue Erkenntnis schenkt. Es war schön, in den letzten Wochen von einigen von euch zu hören, also gar nicht nur in der Predigt, so von Mitarbeitenden, wenn wir uns im Vorfeld zu dem Gottesdienst treffen, wo Leute sagen, hey, da war eine Bibelstelle, die ist mir doch mal ganz neu bewusst geworden. Obwohl ich schon 40, 50 Jahre mit Jesus unterwegs bin und die Bibel lese, kommt so eine Bibelstelle und auf einmal bewegt sie mich und macht was mit mir. Ich hoffe natürlich, dass das heute auch passiert mit der Bibelstelle, die wir uns gemeinsam anschauen, aber ich kann es nicht produzieren, es ist ein Geschenk. Aber ich frage dich trotzdem, bist du bereit für das Wort Gottes? Ja, gibt ja, sehr gut. Gibt ja auch manche, die sagen, habt ihr eure Bibeln dabei? Habt ihr eure Bibeln dabei? Ich muss ehrlich gestehen, wenn ich zum Gottesdienst irgendwo gehe, habe ich meistens meine Bibel auch nicht mehr dabei, weil ich ja weiß, der Text, den wir miteinander angucken, der steht an der Leinwand. Und ich glaube, es geht auch überhaupt nicht darum zu sagen, ein guter Christ trägt die Bibel mit zum Gottesdienst. Mir ist es viel lieber, ihr habt die Bibel in eurem Alltag mit dabei. Mir ist es viel lieber, ihr habt dieses Buch in eurer Tasche, wenn ihr unterwegs seid, genauso wie das Portemonnaie oder das Handy oder was man so alles mit sich rumschleppt, damit es greifbar ist, wenn ihr Hunger habt. Damit es greifbar wird, wenn ihr Gottes Reden in eurem Alltag braucht. Aber jetzt ist Gottesdienst, jetzt lassen wir dieses Wort mal wirken. Und ich nehme euch mit hier rein in einen Bibeltext, der steht im Markus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 7 bis 13. Da geht es um Jesus und seine Jünger. Wer hätte das gedacht in den Evangelien? Und um eine ganz spannende Geschichte, die euch hoffentlich ein bisschen herausfordert heute Morgen. Jesus rief die 12 Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Er wies sie an, nichts mit auf den Weg zu nehmen, außer einem Wanderstab. Nehmt kein Brot und keine Vorratstasche mit und steckt euch kein Geld in den Gürtel. Sandalen dürft ihr tragen, aber ein zweites Hemd sollt ihr nicht anziehen. Weiter sagte er zu ihnen, wenn jemand euch in sein Haus aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis ihr die Ortschaft wieder verlasst. Wenn euch aber an einem Ort die Leute nicht aufnehmen und euch nicht anhören wollen, dann zieht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen als Hinweis auf das Gericht, das sie erwartet. Da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Sehr interessante Geschichte, sehr spannende Geschichte. Diese 12 Jünger mit Jesus unterwegs und haben so manches mit ihm erlebt, haben manches mitbekommen, wie Jesus den Menschen begegnete, die er so traf auf der Straße oder wo er bewusst hinging, wie er mit ihnen redete, wie er von dem kommenden Reich Gottes erzählte, wie er Kranke heilte. Und jetzt sagt Jesus, so, jetzt seid ihr dran. Auf, los geht's. Habt ihr auch so Erfahrungen schon gemacht? Also ich habe jetzt eben gerade eben noch mal bewusst darüber nachgedacht, ob mir irgendwas so ganz Alltägliches einfällt, was ich irgendwann mal zum ersten Mal gemacht habe, obwohl ich es vorher schon hunderte, tausend Mal vielleicht gesehen habe. Autofahren oder sowas vielleicht. Weißt du, du kannst dich an dein erstes alleine Autofahren erinnern. Immer mitgefahren, immer dabei gesessen, dann Fahrschule gemacht und auf einmal sitzt du ganz alleine in diesem Auto und steuerst dieses Ding ganz alleine. Mir ist eben noch mal eingefallen, ich kann mich an meine erste Trauerfeier erinnern, die ich alleine gemacht habe als Pastor. Oh, ich war so aufgeregt. Ich war so nervös. Ich war vorher schon bei einigen Trauerfeiern gewesen. Also als Teilnehmer, zugehört, dann in meiner Ausbildung hat man natürlich theoretisch gelernt, wie man sowas macht. Dann hier in der Gemeinde, der Frieder Wiener, mein Vorgänger, mit dem war ich dann auch unterwegs mal auf Trauerfeiern und hab das zugeguckt, wie er es macht, war so mit dabei, hab gelernt. Und dann auf einmal musste ich es ganz alleine machen. Boah, und das war eine Familie, die kannte ich gar nicht. Die Angehörigen sind gar nicht hier so in der Gemeinde unterwegs. Die Trauerfeier fand in Wetzlar statt, in irgendeiner Trauerhalle, wo ich in meinem Leben noch nicht war. Ich bin da so hingefahren, schwitze, oh nein. Weil du willst es ja auch irgendwie, du willst es so machen, dass nicht nur irgendwas runterspulen, nicht nur irgendwas abspulen, sondern du willst einfühlsam sein, du willst auf die Menschen reagieren. Du weißt aber gar nicht so genau, wo kommen die eigentlich her. Was haben die für einen Hintergrund? Die Frau, die ich beerdigt habe, kannte ich aus der Bibelstunde. Ja, das war klar. Und ich habe geschwitzt und ich habe auch noch Gitarre gespielt und gesungen bei der Trauerfeier und dann alles gemacht. Und ich war so fertig danach. Aber es war eine spannende Erfahrung. Eine Erfahrung, die mir im Nachhinein echt gut getan hat, da in dieses kalte Wasser in Anführungszeichen reinzuspringen und es dann mal selber zu machen, seine Erfahrungen zu machen. Das Schöne ist, ich habe tatsächlich mit Familienmitgliedern dieser ersten Trauerfeier, die nicht zu unserer Gemeinde gehören, aber immer noch Kontakt mittlerweile. Und das ist schön, die sind immer noch sehr offen und vielleicht auch noch auf der Suche nach Jesus, aber es ist schön, dass es da irgendwie auch funktioniert hat, dieses Miteinander. Vielleicht ging es den Jüngern damals auch so, als Jesus sagte, so jetzt los geht's, jetzt seid ihr dran, jetzt seid ihr lang genug hinterhergelaufen, jetzt sende ich euch. Und das ist mein erster Gedanke, den ich euch mitgebracht habe zu diesem Bibeltext, der heißt Sendung. Sendung. Jesus rief die 12 Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Wahrscheinlich war das, was hier beschrieben ist, es ist ja noch mittendrin in der Ausbildung gefühlt. Ja, Jesus ist ja noch bei ihnen. Aber es ist eine Vorbereitung für später. Es ist für die Jünger ganz klar eine Vorbereitung für das, was später passieren wird, wenn Jesus nämlich nicht mehr leiblich, physisch bei ihnen ist. Wenn er in den Himmel auffährt und sagt, geht hin in alle Welt. Verkündigt die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Predigt das Evangelium, tauft die Menschen, lehrt sie. Das haben sie dann auch gemacht. Ja, es ist spannend, wenn man sich mal Berichte anguckt, bis wohin diese 12 Apostel dann nach Pfingsten gekommen sind in der Welt. Da gibt es ja die heißesten, wildesten Gerüchte und manche Theorien sind bestimmt auch was Wahres dran, denn wir wissen nicht von allen Aposteln, wo sie am Schluss gelandet sind. Thomas soll in Indien gewesen sein, Matthäus in Äthiopien. Es gibt sogar die Legende, dass Simon der Zelot bis nach Britannien gekommen ist. Da habe ich ein bisschen Zweifel, muss ich ehrlich gestehen. Aber das ist spannend. Die sind nicht dann zu 12 losgezogen. Die haben sich nicht einen Bus gechartert und gesagt, so, jetzt machen wir so eine Reise und cruisen mal miteinander rum, haben eine gute Zeit miteinander, sondern die sind alleine losgezogen oder mit irgendjemandem, den sie neu gefunden haben, den sie mitgenommen haben und haben sich darauf eingelassen. Das, was hier beschrieben steht, ist eine Vorbereitung für das, was später passieren sollte. Und da war Kraft drin. Das ist Wahnsinn, wenn man sich das mal vor Augen führt. Das fing da an mit einer Handvoll Leute in Jerusalem und Jesus ist weg und dann kommt der Heilige Geist und das ist die, schaut mal 2000 Jahre zurück, wie sich das Christentum ausgebreitet hat, welchen Einfluss das Christentum auf Kultur, auf Menschen weltweit hat, ob sie nach Jesus fragen oder nicht, was da für eine Wirkung drin liegt. Unglaublich. Wie ist das bei uns? Gehen wir, ich hacke überhaupt im Gottesdienst rum, das will ich eigentlich gar nicht. Ich bin total klasse, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Das ist für mich ein Highlight in der Woche. Deswegen, ich will gar nicht sagen, es ist was Blödes, irgendwie zum Gottesdienst zu gehen. Nee, überhaupt nicht. Aber die Frage ist ja immer, was ist das Ziel dahinter? Wenn wir uns hier im Gottesdienst treffen, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde. Geht es vielleicht auch darum, nicht nur irgendwie zu sagen, naja, ich mache meinen frommen Dienst, macht man halt so, sonntags gehe ich in die Kirche. Auch wichtig, mir auch ein Anliegen, da Gott den Fokus zu geben, super gut, ihn anzubeten. Aber geht es vielleicht auch darum, dass wir vorbereitet werden? Dass wir vorbereitet werden auf das, was Gott mit uns vorhat? Dass vielleicht auch wir eine Sendung haben? Der Begriff Sendung war für die 12 Jünger damals nicht so unbekannt. Denken, oh, das ist doch erst nach Jesus, als er sie dann ausgesandt hat. Nein, es gibt für das Volk Israel einen ganz klaren Auftrag. Das war denen klar, das waren alles Juden und die wussten, unser Volk, unsere Nation hat einen Sendungsauftrag. Wir sind gesandt zu den anderen Völkern und das hat Gott sogar angeordnet. In Jesaja 49, Vers 6, Bibelstelle habe ich mitgebracht, lesen wir eine Stelle, also Altes Testament, da sagt Gott, ich mache euch, mein liebes Volk Israel, zum Licht für die anderen Völker, damit alle Menschen auf der Erde durch dich meine rettende Hilfe erfahren. Das fängt mit Abraham an. Als Gott Abraham erwählt, als sozusagen Stammesvater dieses Volkes, sagt er, durch dich sollen alle Menschen auf der ganzen Erde gesegnet werden. Ich sende dich. Ich sende dich, mein Volk, damit andere Gott erkennen. Ihr seid das Licht für die Völker. Israel soll Gottes Wesen und Gottes Willen sichtbar machen. Das ist die Sendung des Volkes Israel. Und das wussten diese 12 Jünger. Und deswegen war dieser Begriff zu sagen, jetzt sende ich euch irgendwo hin, für die gar nichts Neues. Wir haben uns überlegt, wir möchten gerne, und deswegen rede ich heute auch nochmal so intensiv drüber, weil die Sommerferien stehen jetzt an und vielleicht, wir haben ein bisschen Sommerpause dann auch, vielleicht gibt es euch auch die Möglichkeit, mal so ein bisschen zu reflektieren bei der Frage, wo bin ich denn hingesandt? Denn ich bin davon überzeugt, wir, die wir mit Jesus unterwegs sind, wir haben auch eine Sendung. Wir gehören zu einer Mission, sagt man immer. Naja, Mission, so ein altes Wort, Stadtmission steht bei uns außen drauf. Es geht eigentlich um eine Sendung. Dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du zu ihm gehörst, du Teil dieser Sendung bist. Deswegen lasst uns mal heute noch mal uns damit beschäftigen, wie das aussehen kann. Wir haben uns in der Gemeindeleitung vor einiger Zeit bei einer Klausur überlegt, dass es doch interessant wäre, das ein bisschen zu unterstützen. Und wir hatten letzte Woche hier einen schönen Abend mit einigen Leuten von uns, wo wir eingeladen haben, zum Thema Jesus-Communities. Weil das so ein Schlagwort ist, wie wir das vielleicht ein bisschen fördern wollen im Miteinander, dass wir diese Sendung verstehen, wo wir unterwegs sind und auch ein bisschen Hilfestellung kriegen, wie wir das leben können. Es geht darum, in unserem Alltag, also keine zusätzlichen irgendwie neuen Veranstaltungen, neue Formen, Räume, die man braucht, sondern in unserem Alltag, da wo wir unterwegs sind, mit einer anderen Person, die gleiche Sendung versteht, zusammenzukommen und zu sagen, hier sind wir, in dieser Alltagssituation, Gott gebrauch uns. Und wir fangen an zu beten für die Menschen, die da noch so sind, für die Menschen, die in dieser Alltagssituation miteinander unterwegs sind und warten, was passiert. Und die Punkte, die ich heute mit euch durchgehe, das sind so Punkte, die da eigentlich mit reingehören ein Stück weit. Deswegen, wir reden über den Bibeltext, ich rede nicht mehr über Jesus-Communities, das ist nur unsere Form und darum geht es nicht. Das ist nur, weil wir Menschen immer irgendein Wort brauchen oder irgendeine Form, damit wir es verstehen können, sondern es geht um das Prinzip dahinter. Das Prinzip, was dahinter steckt und was, glaube ich, von Gott ausgeht, so wie er sein Volk berufen hat und so wie er auch seine Jünger ausgesandt hat, zu gehen. Aber was dann genau? Wie sieht das dann genau aus? Da steckt noch ein bisschen mehr drin. In Vers 7, also der erste Vers, da kommt ja noch ein bisschen mehr vor. Ich lese ihn uns ganz kurz nochmal vor. Er rief die 12 Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Er rief sie zu sich, damit fängt es an. Er rief sie zu sich. Der erste Punkt, den ich euch zur Sendung mitgebracht habe, Sendung beginnt mit Berufung durch Jesus. Wir können viel planen. Ja, wir können jetzt auch als Gemeinde sagen, wir machen Jesus-Communities und dich schicke ich dahin und du gehst dahin und du fängst an deiner Arbeitsstelle und du fängst im Fitnessstudio und du fängst im Kindergarten so eine Jesus-Community-Gruppe an. Das können wir alles organisieren, da sind wir gut drin. Aber das ist nicht Sendung. Sendung beginnt mit einem Ruf von Jesus. Und das ist auch der Grund, weshalb ich davon ausgehe, dass wenn du mit Jesus lebst, wenn du ihn schon kennst, ist kein Problem, wenn du ihn noch nicht kennst, dann bist du herzlich eingeladen, ihn kennenzulernen. Aber wenn du ihn erlebt hast wirklich, dann hast du einen Ruf gehört von ihm. Dann hat er dich gerufen, in seine Gegenwart, in ihm nachzufolgen, dass er der Meister ist, wie wir es vorhin gesungen haben. Und dann bedeutet das auch, dass du mit ihm schon unterwegs bist in dieser Sendung. Aber diesen Ruf brauchst. Ohne diesen Ruf funktioniert es nicht. Jesus beruft seine Jünger, er ruft sie zu sich. Das ist eigentlich das Coole. Er schickt sie eigentlich erstmal nicht weg, sondern er ruft sie zu sich. Und genau das ist das Prinzip, was dahinter steht. Wir müssen uns von Jesus rufen lassen, zu ihm hin. Und bei ihm entsteht dann das Weitere, nämlich der zweite Punkt. Er gab ihnen Vollmacht. Sendung und Vollmacht, das gehört zusammen. Das eine gehört zum anderen. Vollmacht ist so ein schönes, großes Wort, ne? Und wir wünschen uns das immer so, dass wir irgendwie so Wirkung haben. Wenn wir beten, dass sofort was passiert. Wenn wir was aussprechen, dass Kraft dahinter ist. Aber hinter unseren Worten ist nicht so viel Kraft. In unseren Worten ist nicht so viel Vollmacht. In unseren Taten steckt es nicht drin, aber bei ihm. Vollmacht kommt von Christus. Deswegen müssen wir ihn hören, wenn er uns ruft und müssen in seiner Sendung unterwegs sein. Dann kommt auch die Vollmacht rein. Vollmacht können wir uns nicht erarbeiten. Wir können sie nicht produzieren. Sie wird uns gegeben. Sie wird uns geschenkt. Also Sendung beginnt mit der Berufung durch Jesus und Vollmacht kommt nicht aus eigener Kraft, sondern durch Christus. Das ist die erste Lektion eigentlich, die die Jünger lernen müssen, als er sie aussendet. Und ich glaube, es ist auch eine Lektion für uns, die uns klar sein muss. Auch Gemeinde bauen und Gemeinde leben, das ist nicht das, was wir produzieren, sondern es ist Jesus, der uns beruft. Es ist der, der uns sendet und es ist auch er, der uns befähigt, uns die Hände füllt, damit wir austeilen können. Sendung. Lasst uns weiter gucken im Text mit dem zweiten Punkt. Den habe ich überschrieben mit zu zweit. Jesus rief die 12 Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Zu zweit. Warum macht Jesus das? Damit der Lerneffekt größer ist. Man voneinander lernt, damit man irgendwie nicht alleine ist und vom Weg abkommt. Das kennt ihr ja auch. Ne? Also bei mir, laufen gehen war immer sowas. Ne? Ich gehe gern laufen, ich mache das, aber gerade so, wenn man sich nicht so gut fühlt, wenn es früh morgens ist, wenn es kalt ist draußen, dann brauche ich das eigentlich nicht. Aber wenn ich einen Laufpartner habe, mit dem ich den Termin ausgemacht habe, mit dem ich gemeinsam unterwegs bin, dann gehe ich trotzdem. Dann mache ich das, weil der sich ja auf mich verlässt. Ja, einfach klassisch, methodisch gut, wie Jesus das macht, dass er sie nicht alleine losschickt. Aber es steht auch noch da ein bisschen mehr dahinter. Es gibt nämlich da auch einen jüdischen Kontext, in dem die miteinander unterwegs sind. Und das ist das Prinzip der zwei Zeugen. 5. Mose 19, Vers 15 hat Gott das angeordnet. Verurteilt niemanden wegen irgendeines Verbrechens, wenn es nur einen einzigen Zeugen dafür gibt. Auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin soll jede Sache entschieden werden. Fest verankert sozusagen im jüdischen Gesetz, fest verankert in der Tora, das ist zwei, das Vier-Augen-Prinzip, sagt man bei uns immer so schön, ja? Dass es nicht einer alleine Entscheidungen trifft, dass nicht einer alleine richtet, dass nicht einer alleine irgendwelche Beschlüsse fasst, sondern dass man miteinander unterwegs ist. Wichtige Botschaften und Handlungen nicht alleine, sondern sollen als im Zeugenpaar geschehen. Im jüdischen Denken ist der Mensch nicht für sich alleine geschaffen. Das wird im Gesetz deutlich, aber das wird auch in der Weisheit deutlich. Prediger 4, Vers 9 und 10 schreibt der weise König Salomo, zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Das gilt auch für die geistlichen Aufträge. Deswegen ist zu zweit nicht nur irgendwie so ein, praktisches Tool, was irgendwie für uns Menschen Sinn macht, sondern ich glaube, es ist auch ein geistliches Prinzip, was dahinter ist. Man stärkt und ermutigt sich, man ergänzt sich mit den Gaben, man schützt sich vor Irrwegen und dann sagt Jesus in Matthäus 18, ein Vers, den viele von euch wahrscheinlich kennen, und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ich finde das spannend. Mit diesem jüdischen Kontext, mit diesem Hintergrund aus dem Alten Testament wird diese Stelle nochmal ein bisschen klarer, warum Jesus hier von zwei oder drei spricht. Weil es der gleiche Wortlaut ist wie in der Tora. Wie Gott gesagt hat, zwei oder drei sollen es sein, die miteinander entscheiden. Die sich einig werden. Und dann hat es Gewicht, dann hat es Kraft. Ein geistliches Prinzip. Nicht alleine. Boah, das fällt uns schwer. Ne? Wir leben in einer sehr individuellen Gesellschaft, wo jeder so am liebsten seine Freiheit hat. Ich bin da ganz vorne mit dabei. Ne? Ich brauche meine Freiheiten. Ich liebe das, selber zu agieren und mein Ding so intuitiv machen zu können, wie ich's hab. Ich kriege auch manches organisiert, aber ich habe immer irgendwie Bedauern für all die, die hier unter mir in der Gemeinde irgendwie arbeiten müssen, weil die wünschen sich manchmal so klare Vorgaben, dass sie genau sagen, wie sie es machen sollen und ich sehe, ich weiß es nicht. Ich kann euch das nicht geben, ich tick so nicht. Ich brauche meine Freiheiten, ich brauche meinen Gestaltungsfreiraum. Aber es ist trotzdem ein geistliches Prinzip. Gott beruft und sendet keine Einzelkämpfer. Und das heißt nicht, dass man mit seiner Persönlichkeit, mit seinen Gaben als Individuum nicht zur Entfaltung kommt, wenn man miteinander unterwegs ist. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, das trotzdem hinzukriegen. Und ich bin dankbar, dass Jesus nicht sagt, ihr müsst immer in Zwölfergruppen unterwegs sein. So wie mit den Jüngern, weil das wäre echt komplizierter. Er sagt, zwei oder drei. Zwei oder drei mit dem gleichen Auftrag, mit dem gleichen Herz. Vielleicht hat er die Jünger damals auch so zusammengestellt, dass es irgendwie Sinn machte. Dass er wusste, okay, wenn ich die beiden losschicke, dann haben die einen Lerneffekt, aber das hilft denen auch. Da kommen die weiter, da entsteht was. Das ist nicht nur Frust, wenn die unterwegs sind. Ich bin davon überzeugt, dass Gott seine Sendung und auch seine Befähigung, dass er diese Vollmacht da hineinsprechen möchte, wo wir uns auch an dieser Stelle herausfordern lassen, nicht alleine auf dem Weg zu sein. Ich weiß, wir hätten das gerne. Und es wird auch immer schwieriger, irgendwie als Gruppen miteinander unterwegs zu sein, sich so abzustimmen. Wir haben ganz unterschiedliche Themenfelder, die uns interessieren. Wir haben unterschiedliche Geschmäcker. Wir haben auch teilweise unterschiedliche Meinungen zu gewissen Themen. Und sich dann zusammenzuraufen und zu sagen, aber wir haben doch die gleiche Mission, oder? Wir haben doch die gleiche Sendung. Ich möchte euch gerne herausfordern. Ich möchte euch herausfordern, zu gucken, zu fragen. Ruft dich Jesus? Und gibt es da die Person, mit der er dich vielleicht gemeinsam senden möchte? Und da ist es nicht die Frage, oh, ist das die, mit der ich gern zusammen bin? Ist das die Person, mit der ich einfach gern Zeit verbringe? Weil die Gefahr ist relativ groß, dass wenn das die Person genau ist, dass ihr dann alles Mögliche miteinander macht in dieser Zeit, aber vielleicht dieser Fokus für die Sendung gar nicht so im Vordergrund steht. Zu zweit. Und der dritte Gedanke, den ich euch mitgebracht habe, er heißt Alltag. Wenn jemand euch in sein Haus aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis ihr die Ortschaft wieder verlasst. Wenn euch aber an einem anderen Ort die Leute nicht aufnehmen und euch nicht anhören wollen, dann zieht weiter, schüttelt den Staub von euren Füßen als Hinweis auf das Gericht, das sie erwartet. Ist das das Konzept? Also eigentlich könnten wir jetzt mal sagen, Jesus, ne, gut, damals, ne, alte Zeit, heutzutage wird das bestimmt anders laufen. Also ich hätte die Jünger erstmal hingesetzt und sagen, so, jetzt macht ihr mir mal ein Konzept, wie ihr das angehen wollt. Schreibt mal einen Plan, listet mal auf, wie wollt ihr vorgehen? Wo geht ihr als erstes hin? Strategisch gut. Was ist eure Zielgruppe? Was ist eure Kernbotschaft? Mit welcher Methode wollt ihr an die Leute rankommen? Ja, also jeder, der im Marketing irgendwo unterwegs ist oder irgendwie businessmäßig macht, der weiß, es braucht ein Konzept. Wir können doch nicht einfach so loslaufen und irgendwas machen und mal gucken, wo wir bleiben. Ist doch unproduktiv, was Jesus da sagt, oder? Da kommt doch nicht viel bei rum. Auch das hat sicherlich einen jüdischen Kontext, weil ich glaube, die Jünger wussten eigentlich relativ gut, um was es geht. Ich habe euch nochmal was aus dem 5. Buch Mose mitgebracht, aus der Tora. 5. Mose 4, Vers 6. Blütezeit. Ich warte kurz, dann könnt ihr mitlesen, da ist es genau. Sagt Gott zu seinem Volk, beachtet meine Weisung genau und handelt danach. Dann werdet ihr bei euren Nachbarvölkern für eure Weisheit und eure Einsicht berühmt sein. Was sagt Gott hier? Was sagt Gott hier und was sagt Jesus seinen Jüngern an dieser Stelle? Er sagt ihnen, es geht nicht um besondere Aktionen. Ja, wir haben in unserer theologischen Ausbildung haben wir so Einsatzwochen gemacht. Ne? Da hast du das ganze Jahr darauf hingearbeitet, mit einem Team zu sagen, okay, wir schreiben Theaterstücke, wir bereiten Musik vor, wir machen Straßeneinsätze und wir gehen los und alles ist gut vorbereitet und wir versuchen die Leute abzuholen mit unserer Attraktion. Was Jesus hier sagt, ist, nee, ihr macht keine Attraktion, ihr geht einfach hin. Und ihr lebt. Ihr lebt euren Alltag. Ganz normal, wie ihr das sonst auch macht. Aber eben so, wie es Gott gefällt. So, wie er gesagt hat, dass es gut für euch ist. Ihr bezieht ihn mit ein. Lebt das einfach. Da braucht ihr euch nicht groß vorbereiten. Da braucht ihr nicht irgendwas zu machen. Da müsst ihr keine Programme aufsetzen, sondern fangt an, das zu leben. Alltag, Punkt 1. Der Sendungsauftrag ist eine Lebensweise. Mission geschieht durch Vorleben, nicht durch Überreden. Und davon bin ich schwer überzeugt. Mission oder das Evangelium von Jesus Christus an die Menschen weitergeben, geschieht nicht durch Überredung. Das funktioniert nicht. Wir können den Ruf Jesu nicht imitieren, dass er bei den Leuten ankommt. Wir können davon erzählen, wir können unsere Geschichte erzählen. Wir können auf das Gegenüber eingehen, können vielleicht auch manche Sachen erklären. Aber am Schluss, dass jemand diesen Ruf hört, dass Jesus ihm begegnet oder ihr, das können wir nicht produzieren. Sondern wir können nur vorleben, was es für uns bedeutet in unserem eigenen Leben. Wie Jesus in uns lebt, wie er mit uns umgeht, wie wir es erfahren haben. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Der Empfänger entscheidet. Jesus sagt, die euch anhören wollen, die euch aufnehmen, da bleibt. Und die euch nicht haben wollen, dann geht weiter. Ist es nicht lieblos? Das ist nicht irgendwie gleichgültig? Gilt doch für alle Menschen. Die Liebe Gottes ist doch für alle Menschen da. Und alle sollen es hören, oder? Ja, aber es geht um Menschen. Es geht auch Gott um Menschen. Und Menschen sind so geschaffen, du und ich, wir sind so geschaffen, wie alle anderen auch, dass wir einen eigenen Willen haben. Dass wir Entscheidungsfreiheit haben. Und dass Gott das auch annimmt. Unsere Entscheidungen haben vielleicht Konsequenzen. Ja, das mag sein. Aber wenn wir in seiner Sendung unterwegs sind, dann werden wir die Leute, wir verkaufen nichts, ne? Sondern wir wollen die Menschen gewinnen, dass sie sich gegenüber Jesus öffnen. Deswegen ist das Gegenüber wichtig. Deswegen geht es um Menschen. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Ich will das auch gar nicht irgendwie schlecht reden, aber ich habe manchmal das Gefühl, es gibt ja auch andere Organisationen, die mit Gott unterwegs sind, die ganz viel in den Fußgängerzonen stehen und da irgendwie so einen Dienst schieben. Und die machen das ganz treu und die sind da und verteilen oder stehen da und haben ihre Botschaften und geben die weiter. Manche verkündigen auch lautstark, die gibt es auch, da muss man dann schon die Ohren zuhalten, wenn man es nicht haben will. Und dann gehen sie wieder und dann ist es auch wieder gut. Und ganz oft habe ich das Gefühl, interessieren euch die Menschen eigentlich, die da an euch vorbeigehen? Nehmt ihr eigentlich wahr, wenn ihr da im Stadtpark steht, dass da hinten ein älterer Herr auf der Parkbank sitzt, der kaum noch laufen kann? Der froh ist, dass er sich auf diese Parkbank geschleppt hat, um da zu sitzen, der bei dieser brütenden Hitze, dem es vielleicht einfach heiß ist und der mal irgendwie ein bisschen Schatten bräuchte? Aber ihr steht schön 10 Meter daneben mit euren Wägelchen und verkündet die frohe Botschaft. Es geht um den Menschen. Es geht nicht um das Programm, was wir machen und was wir irgendwie verkaufen. Kontextsensibilität ist was ganz Schönes. Weiß ich überhaupt, wer die Menschen sind, die um mich herum sind? Weißt du an deiner Arbeitsstelle, in deiner Nachbarschaft, vielleicht sogar in deinem Freundeskreis, wer die Menschen sind, wie es denen geht, was die mit sich rumschleppen, wo die herkommen, welche Ängste die haben, welche Nöte, welche Hoffnungen, welche Sehnsüchte. Oh, und das ist gar nicht so einfach, ich weiß, das ist überhaupt kein Vorwurf. Ja, es ist echt schwer, da ranzukommen mittlerweile. Es ist nicht mehr so, dass man automatisch, wenn man sich sieht, irgendwie abends zusammen ist und ein Gläschen Wein trinkt, dass man dann über die tiefen Dinge redet. Nee. Manchmal hat man ja auch gar keine Kraft mehr, immer da so tief zu gehen. Das muss auch nicht immer so tief gehen. Aber die Frage ist, hast du Interesse? Interessiert dich dieser Mensch? Haben wir eine Offenheit für die Reaktion des Zuhörers? Ich habe das schon erlebt bei eben solchen anderen Vereinigungen. Die sind total offen auch, das habe ich auch schon erlebt. Ne? Da kommt jemand, der ist total interessiert an dir und findet dich klasse und total freundlich und lädt dich ein und macht alles. Und dann kommst du über Jesus zu reden und dann stellen wir miteinander fest, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, wer Jesus ist und was er von uns fordert. Und dann geht sofort die Tür zu. Da war dann auf einmal nichts mehr mit, oh, wir sind doch so freundlich miteinander und es ist doch schön miteinander. Und das fand ich total krass. Dass jemand, der mir begegnet ist, war jemand, der als Kassiererin in einem Einkaufsladen saß und ich öfter mal mit dieser Frau gesprochen habe und wir auch so, ne, auf so oberflächlich einer Meinung waren. Und dann stellte sich heraus, dass wenn es um Jesus geht, wir ganz unterschiedliche Ansätze haben. Und auf einmal war die Tür zu. Und da war auch nichts mehr mit freundlich. Sind wir offen dafür, dass Leute erstmal in ihrer Reaktion anders unterwegs sind, als wir das gerne hätten, als wir uns das vielleicht auch wünschen? Können wir damit umgehen, dass Menschen uns als Christen vielleicht sogar erstmal ablehnen oder sagen, oh nee, mit euch habe ich Erfahrungen gemacht, ich mag dich ja, so auf der persönlichen Ebene, alles gut, lieber Nachbar, aber lass mich in Ruhe mit diesem Jesus. Machen wir dann die Tür zu und sagen, okay, nee, dann nicht. Jemand, der uns ablehnt, mit dem wollen wir dann auch nicht. Oder reizt es uns vielleicht sogar umso mehr zu beten? Jesus sagt, schüttelt den Staub von euren Füßen. Jesus sagt auch, ihr müsst jetzt nicht kämpfen mit diesen Menschen. Lasst sie stehen. Lasst sie so stehen, wie sie sind. Und das ist okay. Alltag. Dritter Gedanke aus dem Alltag, der letzte für den Alltag. Die Botschaft wird praktisch erfahrbar. Hey, das ist auch das, was passiert, als er die Jünger lossendet. Und dann tut. Und dann salbt sie mit Öl. Und dann betet für die Kranken. Macht was. Lasst eure Botschaft praktisch werden. Ja, Franz von Assisi, der heilige Franziskus, der hat gesagt, predige das Evangelium, wenn es sein muss, auch mit Worten. Leb's vor, komm aus dem Vertrauen heraus. Und ich weiß auch, das ist schwer. Ne? Also, wie willst du das denn praktisch machen? Ich bin oft genug selber in diesen Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich würde so gern jetzt irgendwie was machen, aber ich kann kein Wunder tun. Das kann nur Jesus. Und ob er es dann gerade tun will, wenn ich jetzt dafür bete oder nicht, weiß ich auch nicht. Ich habe es schon erlebt, dass es passiert ist, dass ich gebetet habe und dann ist ein Wunder passiert. Großartig, davon zehre ich, jahrelang. Aber das passiert nicht jede Woche, sage ich euch ganz ehrlich. Schön wäre es. Und trotzdem zu beten. Trotzdem diesen Menschen ganz sensibel, ganz vorsichtig, ohne überfordern, zu sagen, hey, ich nehme deine Situation wahr. Darf ich damit zu Jesus gehen? Wollen wir zusammen damit zu Jesus gehen? Uns ihm anvertrauen? Unser Alltag. Nimmst du wahr, dass Jesus dich in deinen Alltag gesandt hat? Könnte es sein, dass er dich senden möchte? Wenn wir hier sonntagsmorgens stehen mit dem ganzen Mitarbeiterteam, ja, die ganze Technik, Kameraleute, die da hinten in dem Regiekapuff sitzen und sich gerade was abschwitzen, stehen wir hier miteinander und fangen gemeinsam an und dann haben wir so ein Teamstatement, was wir sprechen und da sprechen wir aus, ich bin bereit, Menschen zu lieben. Ich bin bereit, Menschen zu dienen. Mit Gottes Kraft ist alles möglich. Wir sind ein Team, das Gott gebrauchen möchte. Dann sprechen wir einen Satz, der mir immer besonders irgendwie mich aufhorchen lässt. Wir sind Gottes Antwort auf menschliche Nöte. Boah, ist das nicht überheblich? Wir sind Gottes Antwort auf menschliche Nöte. Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir von ihm gesandt sind, dann sind wir das. Und nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir irgendwas produzieren können, weil wir irgendwas machen können, sondern weil er uns bevollmächtigt, die Menschen wahrzunehmen und sie zu ihm zu führen. Und das Ganze ist ziemlich herausfordernd, deswegen ist der vierte Punkt Vertrauen. Er wies sie an, nichts mit auf den Weg zu nehmen, außer einem Wanderstab. Ich lese euch den Rest davon auch noch. Die Brille abnehmen, sonst finde ich es nett. Nehmt kein Brot, keine Vorratstasche mit. Steckt euch kein Geld in den Gürtel. Sandalen dürft ihr tragen, aber ein zweites Hemd solltet ihr nicht anziehen. Vielleicht kommen da die Jesuslatschen her. Ne? Das wäre natürlich möglich. Sandalen sind okay, Turnschuhe nicht. Nein, Quatsch, das steht da nicht. Damals trug man halt einfach Sandalen. Ne? Gab keine geschlossenen Schuhe und keine Cowboystiefel und sonstige Dinge. Da habt was, dass ihr gut laufen könnt. Das ist in Ordnung, aber das Nötigste. Das, was ihr für diesen einen Tag braucht. Sorgt euch nicht um morgen, sorgt euch nur um heute. Das, was ihr für diesen einen Tag braucht, das nehmt mit. Und alles andere braucht ihr nicht. Um alles andere kümmere ich mich vielleicht. Jesus fordert die Jünger hier zur Einfachheit heraus. Macht es nicht kompliziert. Geht einfach los. Im Vertrauen. Ihr braucht keine Absicherung. Keinen doppelten Boden. Kein Plan B. Jesus fordert radikales Vertrauen. auf diesem Weg der Sendung. Jesus sagt, Matthäus 6, Vers 33, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Eigentlich ist dieser letzte Punkt wahrscheinlich sogar der erste Schritt. Ich merke, dass ich erst richtig losgehen kann, dass ich dieser Sendung erst leben kann, dass ich diese Hände erst aufmachen kann für das, was er hineingeben will, wenn ich dieses Vertrauen zu ihm habe. Sonst werde ich immer noch die Faust halten und versuchen, irgendwas festzuhalten, was mir wichtig ist, was ich leisten kann, was von mir ausgeht, die Kontrolle irgendwie zu behalten. Aber Jesus sagt, nee, mach die Hände auf. Mach die Hände auf und vertrau mir. Vertrauen, worin? Ich habe euch mal 4 Stichpunkte mitgebracht. Vertrauen in den Sinn und den Wert der Sendung. Hast du Vertrauen, dass die Botschaft von Jesus Christus, mit der er dich und mich rufen möchte und in diese Welt senden möchte, sinnvoll ist und einen Unterschied macht? Hey, es ist eine schwierige Frage. Ich sage es dir ganz ehrlich, deswegen frage ich die mal. Es ist keine ganz leichte Frage in der Welt, in der wir leben, die so komplex geworden ist, die so undurchsichtig teilweise geworden ist. Diese einfache Botschaft von diesem Mann vom Kreuz von Golgatha und dem Leben, was er mitbringt. Hast du das Vertrauen, dass diese Botschaft sinnvoll ist? Und hast du Vertrauen in die Autorität dessen, der dich sendet? Der Urheber dieser Botschaft ist. Das bedeutet auch, dass es ein Stück weit auch okay ist. Also Jesus sendet mich, er beauftragt mich, ich verkündige seine Botschaft und am Schluss ist es dann auch okay, was daraus passiert. Auch das ist irgendwie die Verantwortung dessen, der die Botschaft gesendet hat, der Absender ist. Vertraust du ihm, dass er das auch unter Kontrolle hat? Vertraust du ihm, dass seine Bevollmächtigung und seine Versorgung ausreicht? Dass du all das haben wirst, was du brauchst auf diesem Weg, dieser Sendung? Und ich habe noch einen 4. Punkt mitgenommen, der ist mir echt wichtig gewesen. Vertraust du in die eigene Abhängigkeit von Gott? Das finde ich fast den schwierigsten Punkt. Ja, das andere ist ja natürlich Jesus, Gottes Sohn, na klar. Ja, vertraue ich doch. Aber die eigene Abhängigkeit meint, vertraust du darauf, dass du genug bist, dass er dich gebrauchen kann? Vertraust du darauf, dass er wirklich dich befähigen möchte, dass er durch dein Gebet, durch deinen Zuspruch einen Unterschied in dieser Welt machen will? Dein Alltagssetting, dein Umfeld, in dem du unterwegs bist, heilen will, wiederherstellen will, weil er dich dahin sendet. Ich möchte euch herausfordern, zu überlegen, vielleicht in diesen nächsten 6 Wochen Sommerpause, vielleicht im Urlaub oder irgendwo am Strand, wenn du die Füße hochlegst, einfach mal Jesus mit an die Seite zu nehmen und zu fragen, Jesus, gibt es da was? Rufst du mich? In welchem Bereich meines Alltagslebens, in welchem Bereich meines Lebens möchtest du vielleicht noch präsenter werden? Wo möchtest du sichtbar werden durch mich? Wo willst du mich hinsenden? Gibt es da irgendeine Person, die du mir zeigst, die du mir aufs Herz legst, mit der ich gemeinsam unterwegs sein kann? Im Zwei-Zeugen-Prinzip. Miteinander. In der gleichen Mission. Und dann gib mir den Mut, die Person anzusprechen. Vielleicht liegst du da auf deiner Liege am Pool irgendwo in deinem Hotelurlaub und dir kommt dieser Gedanke. Dann nimm dein Handy mal raus. Schreib eine Nachricht an die Person. Sag hier, ich sitze hier gerade, ich habe gebetet, ich musste an dich denken. Wollen wir uns, wenn ich wieder da bin, nicht mal treffen und miteinander reden? Nichts produzieren. Wenn es dann nicht passt, wenn es nicht matcht, überhaupt kein Thema. Aber redet doch einfach mal drüber. Wo in deinem Alltag gibt es vielleicht Möglichkeiten, Jesus ganz bewusst mit hineinzunehmen? Dir kurz Zeit zu nehmen. Bei unseren Jesus-Communities geht es darum zu sagen, vielleicht eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde, wenn überhaupt, in unserem Alltag. gibt da schon ein paar Leute. Ich habe jetzt hier in der letzten Woche im Gebet schon ein paar Berichte gehört, wo Leute das schon miteinander leben. Anfangen. An ganz unterschiedlichen Stellen. In der Selbsthilfegruppe zum Beispiel. Fand ich total bewegend. Das sind Menschen, die gehen zu so einer Selbsthilfegruppe und da sind ja noch viele andere. Und da sind zwei, die beide Christen sind, mit Jesus unterwegs sind. Die sagen, pass auf, wir treffen uns und wir fangen an, für die anderen zu beten, die da mitsitzen. War großartig. Geht nicht darum, dass wir stark sein müssen, dass wir alle Lösungen haben müssen, da wo wir sind, damit wir anfangen können zu beten. Oder vielleicht ganz im Gegenteil, da wo wir schwach sind, da ist er stark. Wo in deinem Alltag könntest du jemanden mit hineinnehmen, dass ihr gemeinsam anfangt, die Sendung zu leben oder Gott zu bitten, dass er euch befähigt, dass er euch sendet, dass Wirkung erzielt wird. Ich möchte schließen mit einem Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, zwei Versen. Das ist nach der Auferstehung. Jesus war gekreuzigt worden und jetzt begegnet er seinen Jüngern, die verängstigt sich irgendwo versammeln. Er begegnet ihnen und dann heißt es, plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagt er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Ich wünsche mir, dass unsere Versammlungen, unsere Gottesdienste, unsere Kleingruppentreffen oder was auch immer in Zukunft viel von dem haben. Dass wir hier zusammenkommen und Hunger haben. Hunger haben, weil wir uns dieser Sendung bewusst sind, die Jesus uns dann in unserem Alltag wieder, wenn wir morgen wieder an die Arbeit gehen oder wo auch immer wir hingehen, wenn wir merken, wir sind da unterwegs und wir teilen da aus und wir verkündigen das Evangelium, wenn es sein muss, auch mit Worten. Wir leben das als Lebensstil. Und sonntags treffen wir uns hier und haben Hunger und saugen auf, was in seinem Wort steht und beten füreinander und freuen uns, voneinander zu hören, wie es uns geht in diesem Alltag und wir ermutigen uns miteinander. Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist ist, aber ich weiß es nicht. Könnte sein. Ich glaube, es sind eher Vögel, die da oben rumkrabbeln. Ich wünsche uns sehr, dass wir das erleben dürfen, dass Jesus in unserer Mitte steht, dass er in unserer Mitte ist und spricht zu uns und uns befähigt und uns anhaucht und wir gefüllt mit Heiligem Geist losgehen können und merken, Mensch, da ist wirklich Kraft dahinter. Da ist wirklich seine Vollmacht. Nimm dir mal ganz kurz Zeit an dieser Stelle. Eine halbe Minute oder so. Mehr haben wir nicht. Für jetzt. Und lass es mal sacken. Und lass mal sacken, was du jetzt alles gehört hast. Und frag dich mal in deinem Herzen, möchte ich das? Möchte ich mit diesem Jesus so unterwegs sein? Und dann sprichst du im Stillen einfach für dich aus und sag, Jesus, hier bin ich. Hier bin ich. Sende mich. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du dich aufgemacht hast. Du bist auch gesandt gewesen vom Vater im Himmel zu uns Menschen. Und ich danke dir, dass du die Liebe Gottes im Gepäck hattest, die jedem Einzelnen gilt. Und ich danke dir, dass du im Gepäck hattest die Gnade, die von dir ausgeht. Ich danke dir für den Wind, der hier reinbläst gerade. Und der echt Krach macht. Ich danke dir, dass du da bist, dass es deine Kraft ist, die uns befähigt. Dass es deine Kraft ist, die uns sendet. Und dass wir uns nicht zurückziehen müssen aus dieser Welt, sondern du hast gesagt, ich sende euch in diese Welt. nicht mit den Mitteln, nicht mit den Möglichkeiten dieser Welt, sondern mit dem Fülle, mit dem Reichtum des Königreiches Gottes. Und wir dürfen austeilen. Jesus, ich möchte mich herausfordern lassen von dir. Ich möchte mich senden lassen.